Oh, ich habe hier so eine schöne Stände. Ist das nicht schick? Wow. Und als ich das so bewunderte von hier vorne, dachte ich, ja, jetzt ist es richtig fest, standfest. Nicht wie dem Holzstände, da hatte ich Angst, immer das anzufassen, weil es wackelte so sehr. Aber der Herr sprach und sagte, ich bin dein Standfestigkeit. Und ich glaube, das geht nicht nur für mich, weil es ist dann jetzt ein Gemeindeobjekt. Und der Herr spricht auch manchmal durch Gegenstände. Und er ist unsere Standhaftigkeit. Wir dürfen feststehen in ihm, egal was passiert um uns herum. Und es ist vierter Advent. Und die Adventszeit ist manchmal ziemlich turbulent, oder? Man hat so viel zu tun und es fühlt sich gestresst. Ich habe öfter mal, dieses Jahr vielleicht nicht ganz so sehr, aber sonst immer zum Advent fühle ich mich gestresst. So viel zu tun. Und dann, auch wenn ich versuchte, nicht gestresst zu werden, da waren so viele Autos unterwegs und längere Schlangen in den Geschäften und am Postamt lange Schlangen. Und ich fühlte mich gestresst, obwohl es ist eigentlich eine besinnliche Zeit. Advent. Wir Gläubigen, wir möchten eine besinnliche Zeit haben. Aber dann waren auch alle die Gedanken, die Verpflichtungen. Ja, Geschenke zu kaufen, Karten zu schreiben, an einen Brief zu schreiben, Plätzchen backen, Kuchen backen und dann irgendwie ist so viel zu tun. Wir sollten uns aber wirklich auf wahre Weihnachten freuen. Ja, auf Weihnachten, dass Jesus auf diese Erde kam, um uns zu retten. Wir sind Erlöste. Das ist so wunderbar. Und da können wir uns wirklich drauf freuen. Jesus is the reason for the season. Das reimt sich so schön. Jesus ist der Grund für diese Zeit zu Weihnachten. Bevor ich predige, möchte ich gerne, dass wir einen Moment still kommen, ganz still. Und wenn du gestresst gewesen bist, gib es einfach an Jesus ab. Alle Probleme, alle Danken, alle Gedanken. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, mitten unter uns. Und Herr, wir haben so eine Vorfreude auf dich. Und es wird Weihnachten. Und wir geben dich alles, was so gestört hat, alles, was in uns Unruhe gegeben hat. Wir danken dir, dass wir jetzt zur Ruhe kommen dürfen, auf dein Wort hören und besinnen, wer du bist. Wir preisen dich, Herr. Amen. Ja, Jesus selber sagt, er ist das Licht der Welt. Und das ist ein wunderbares Beispiel. In der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, lesen wir, Gott ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Ja, und dieses Licht ist in unser Herzen. Ja, als Jesus gelebt hat, dann haben die Menschen das gesehen und erkannt. Und die Menschen sind ihm nachgefolgt. Und auch die Pharisäer haben das gesehen, aber sie waren eifersüchtig. Und heute Morgen wollen wir dieses Licht anschauen. Ja, Jesus kam als Licht in eine dunkle Welt. In dem Alten Testament wurde es immer wieder verkündet, dass ein Retter kommen würde. Ja, und besonders im Buch Jesaja können wir viele Textstellen darüber lesen. Und das war 700 Jahre, bevor der Messias geboren wurde. Ich habe einen Text mit euch zu lesen heute Morgen. Das ist in Jesaja 42, die Versen 1 bis 12. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer fahrt, und was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Ruft laut, ihr Wüsten und die Städte darin, samt den Dörfern, wo Kedar wohnt. Es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen, und jubeln von den Höhen der Berge. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Und Vers 16, aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. Wow, ist das nicht ein wunderbarer Text? Unser Gott ist so gut. Ja? Und ja, es geht hier wirklich auch um eine Macht, um die Macht der Finsternis. Und Gott will Menschen aus dem Finsternis herausführen in seinem Licht. Ja, ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen, haben wir eben gehört. Und ich denke, ja, Jesus, er geht mit uns. Er ist das Licht. Mein Thema heute Morgen ist die Laterne. Ich habe meine Laterne mitgebracht und ich dachte, ja, so ist das, wenn ich eine Laterne habe, egal wo dunkel das ist, ja, das Licht leuchtet. Ich kann damit unterwegs sein und das Licht leuchtet. Und dieses Licht, das ist in uns, nicht wahr? Sein Licht ist in uns. Dieses Licht leuchtet. Aber geht es uns immer so? Ich dachte, naja, ganz ehrlich, geht es uns nicht immer so. Ich mache hier einen Tausch. Ich stelle eine rote Kerze hinein. So, das ist jetzt die rote Laterne. Was bedeutet es, eine rote Laterne zu tragen? Es ist das Fußballteam, das verloren hat und ganz am Ende der Liste steht. Die tragen die rote Laterne. Oder? Stimmt doch. Ja, stimmt. Die haben die rote Laterne. Sie sind die Verlierer. Und manchmal in unserem Leben denken wir auch, ich habe verloren. Ich bin das Letzte. Ich schaffe es einfach irgendwie nicht mehr. Und es ist für uns, als ob wir diese rote Laterne tragen. Es ist auch der letzte Wagen an der Eisenbahn. Hat auch die rote Laterne. Und der letzte Wagen ist der Wagen, der abgehängt wird. Wenn der Zug zu lang ist, ist es der letzte Wagen. Das wird abgehängt. Und so fühlen wir auch manchmal, als ob wir die rote Laterne tragen. Wir werden irgendwie abgehängt, zu Nichtsnutze mehr. Aber das ist eine Lüge. Das dürfen wir nicht vergessen mit Jesus. Wir sind nicht die rote Laterne. Wir sind nicht Verlierer. Und wir sind ja nicht abgehängt. Und wir sind nicht zu nichts Nutze. Nein, weil wir Jesus in uns haben. Und er verspricht, nicht wahr, dass dieser glimmenden Docht in uns, wenn wir nur einen glimmenden Docht in uns haben, er löscht es nicht aus. Ganz im Gegenteil, er möchte es ganz neu entfachen. Ja, in dem Jesaja-Text geht es letztendlich um Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit, und er möchte auch, dass die Heiden das Licht bekommen. Wie sieht das Licht aus? Das Licht in deinem Herzen. Leuchtet der Herr mit seinem Licht aus dir heraus? Und wie sieht das Licht in dir? Ist es fast gelöscht? Oder brennst du ganz feurig für den Herrn? Oder bist du irgendwo mittendrin? Und das spüren wir selber. Und wir wissen, wir können von unserem Herrn nichts verbergen. Er weiß alles. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Auch wenn dieses Licht wirklich nur schwach ist. Ja, er löscht es nicht aus. Ja. Er wird dieses geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird glimmenden Docht nicht auslöschen. Und sein Licht, das ist seine Versprechung, sein Licht bleibt in Ewigkeit. Und das ist seine Versprechung an uns. So, wir haben überlegt ein paar Sachen, die uns hindern, wirklich, dass dieses Licht leuchten kann, wenn wir die rote Laterne tragen und denken, wir sind Verlierer. Da müssen wir uns unser Gedenken einfach umstellen und denken an den Herr und seine Wahrheit. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel die Sünde. Die Sünde hindert das Licht in unserem Leben. Und wenn wir lesen in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und dann im den gleichen Brief in Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So, wir erkennen, dass wir Menschen Sünder sind, ja, aber wir spüren in unseren Herzen eine Sehnsucht nach Gott und er hat Sehnsucht nach uns. Und ich sprach in meinem letzten Predigt auch über Bekehrung und Umkehren. Da ging es um Paulus. Aber auch hier ist es, dass Gott lädt ein, einfach wirklich 180 Grad von dem Falschen in den Richtigen zu gehen. Es sagt, komm zu mir. Ja? Und das ist, macht so einen großen Unterschied, auch mit dem Licht, das in unserem Leben ist. Wir sind seine Kinder. Und er will uns Gutes geben, nicht Schlechtes. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Oder in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, und wie es tun wir, ja, alles zum Besten mitwirkt, die nach dem Vorsatz berufen sind. So, ja, wenn Jesus in unserem Leben ist, wissen wir, ja, er tut alles zum Besten. Er führt uns auf unserem Lebensweg. Wir müssen nicht mehr kämpfen, weil er da ist. Er kämpft für uns. Er will, dass wir auch mit ans Ziel kommen. Und ja, Sünde, Sünde ist die Trennung von Gott. Das ist klar, wenn wir Sünde begehen, dann sind wir nicht wirklich in dem Licht. Aber wir können alle unsere Sünde Gott bringen. Jesus hat es schon längst vergeben. Er trug alle Schuld am Kreuz von Golgatha. Und der Vater wartet einfach auf uns, dass wir umkehren. Wie der Vater von dem verlorenen Sohn. Er wartete mit Armen offen auf seinen Sohn, dass er wiederkam. Und so wartet Gott immer neu, jeden Tag auf uns, dass wir kommen in sein Gegenwart. Ja, viele Menschen feiern die wahre Weihnachten nicht mehr. Alle Leute feiern Weihnachten. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Gläubigen bekennen, was wir feiern. Und die Nachbarn, ja, unsere Mitmenschen sind neugierig. Sie haben einen Sehnsucht in sich, wirklich wahre Weihnachten zu feiern. Ein Weihnachten, das einen Sinn hat. Und so schauen sie auf uns. Wir haben das, oder? Wir wissen, warum wir das feiern. Ob wir mit Familie feiern, ob wir alleine feiern. Aber wir feiern Jesus. Sein Geburtstag. Wir wissen das. Und das ist auch wichtig, wie wir mit unseren Familien umgehen. Weihnachten ist eine Familienzeit, besonders hier in Deutschland. Und ja, das ist doch wichtig, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen. In der 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11 steht, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Dann wird man durch die Finsternis verblendet. Wenn man verblendet ist, kann man nichts sehen. Das kennen wir alle, wenn wir nachts fahren und ein Auto kommt uns entgegen mit dem Fernlicht an. In dem Moment sieht man nichts. Ja, wir wollen nicht verblendet sein. Aber wenn wir mit Geschwistern zusammenkommen, oft ist es dann, ich meine jetzt die Geschwister in die Familie, ist es oft schwierig. Wir kennen das. Habt ihr auch manche schwierige Leute in die Familie? Einige nicken. Eigentlich kennen wir das. Die etwas schwieriger sind. Ja. Und dann ist es doch wichtig, dass wir mit Gott sprechen. Wenn wir jemanden gehasst haben, dass wir um Vergebung bitten. Und diese Gefühle sind oft stark, aber Gott hilft uns. Jesus möchte, dass wir vergeben. Deswegen sagen wir, hilf mir, dass ich vergeben kann. Und dann kommt er mit seiner Kraft und hilft uns, dass wir vergeben können. Und das ist dann gut. Dann kommt Frieden und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. In unserem Land ist nicht so viel Gerechtigkeit. Wir kennen das alle. Da sind so viele Beispiele, wo unsere Welt nicht gerecht ist. Ich habe diese Woche gelesen, dass in Deutschland sind bis Ende der 50. Woche dieses Jahr sind es 96.000 Abtreibungen gewesen. 96.000 Kinder im Mutterleib werden getötet. Ist das nicht schrecklich? Und das ist einfach wichtig, dass wir solche Frauen, wenn wir sie kennen, sagen, tu das nicht. Du bekommst bestimmt Unterstützung anderswo, aber tu das nicht. Und die Frauen leiden, wenn sie abtreiben, auch manchmal viele Jahre später an schwere Depressionen. Und wir können dafür beten, aber immer wichtig zu sagen, das ist nicht gut, nicht nach Gottes Wille. Und dann gibt es noch etwas in die Familien, und das ist Missbrauch. Wir denken, ach nein, dann die Familien, die wir kennen, die sind alle ganz nett. Aber Die Frau Dr. Aibach, das ist eine christliche Jugendpsychologin aus Bonn, sagte, das sind etwa Statistiken, 10% von Familien sind betroffen. Das 10% von Kindern haben Missbrauch erlebt. Und ich meine, wir haben Lehrerinnen hier, und wenn sie denken, wenn sie eine Klasse von 30 haben, ja, 10% drei Kinder sind betroffen. Und das ist dann wirklich dann schlimm. Und es wird vertuscht. Das sind doch solche nette Familien. Und die Kinder glaubt man nicht. Und wenn die Frauen was sagen, ich kenne das von einer Bekannten, sie hat was gesagt. Und dann wurde sie angeklagt für Verleumdung. Es ist sehr schwer. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch einfach die Augen aufhalten. Bei unseren Nachbarn, auch in den Familien. Ja, Gott hasst die Sünde. Er hasst die Taten, die wir Menschen in unserer Blindheit begehen. Aber er liebt die Menschen. Und ja, wir wissen, wir müssen in unseren Herzen suchen. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Und er wartet auf uns, dass wir alle finsteren Gedanken einfach abgeben, alle finsteren Taten. Das Licht Jesu macht sogar Blinden die Augen auf. Manchmal sind wir echt blind, aber er macht die Blinden die Augen auf. Das lesen wir im Neuen Testament, in Markus 8. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf und spuckte in seinen Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Ja. Und auch in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, wir sehen noch nicht alles klar. Wir haben noch nicht alles erkannt. Es ist ein Prozess zu sehen. Ja, aber wir können den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir immer besser und immer mehr sehen. Dass wir leben, so wie es ihm gefällig ist. Und das ist auch wichtig für unsere Beziehungen, nicht wahr? Auch wie wir miteinander sind, aber auch wie wir mit Gott sind. Wenn jemand uns zum Beispiel verletzt hat, vielleicht jemanden aus der Familie, aber vielleicht jemanden anders, wir möchten sie auf Armslänge halten. Dann ist es uns egal, wenn wir eine Abstandsregelung haben, das ist bei dieser Person recht gut. Wir wollen nicht in der Nähe. Und es ist dann wieder anders mit den Menschen, die wir sehr lieben. Da wollen wir ganz nah sein. Ganz, ganz nah sein und ganz nah bleiben. Das merken wir am tiefsten in der Ehe. Ja, Harold und ich, wir sind jetzt 47 Jahre verheiratet und das ändert sich nicht. Wir lieben einander einfach. Wir sind gern nah beieinander. Und es ist so bei Gott. Nicht wahr? Wir können Gott bei Arms länger halten. Oder wir können ihn wirklich in unseren Herzen lassen, ganz nah und sagen, Herr, komm mir ganz, ganz nah. Es tut mir leid für all die Dinge, aber ich weiß, du liebst mich. Bitte, bitte, komm mir ganz nah. Und er tut das nur so gern, weil er möchte diese Beziehung haben. Er möchte nicht, dass wir ihn auf Armslänge halten. Okay, wir haben über Sünde gesprochen, aber es gibt noch eine Sache, das Licht verhindert in unserem Leben. Das hatten wir bereits in Jesaja 42 gelesen, in Vers 8. Ich bin der Herr, sagt Gott. Das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott ist Gott. Ja? Und er möchte nicht, dass wir irgendjemanden anders ehren und rühmen. Es gab damals zu der Zeit von Jesaja Götzen, die angebetet wurden. Es gab einen Angriff von Aram und Israel. Und der König von Juda, das war König Ahas, er versuchte vergeblich die Gunst der anderen Götter. Er war ziemlich verzweifelt und er bat die Assyrer um Hilfe. Und er wurde Tiglath-Pileser tributpflichtig. Und er brachte dann den Tempelgottesdienst, was sonst immer für Jahwe war, das ersetzte er durch ausländische Kulte. Und das ist auch die Situation heute. Ja, viele Menschen rühmen andere Götter, sie beten Götzen an. Wir leben in einer Konsumerwelt. Man kauft, was man braucht und man hat sehr viel. So ist es bei vielen Menschen mit dem Glauben. Sie sagen, na, natürlich glaube ich an Jesus und an Gott, aber ich glaube dann ja auch an die Astrologie, an Wahrsagerei, an Horoskop. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich stelle mir den Buddha in dem Garten. Ja, und diese Esoterik, das ist alles ja auch Götzendienst. Was tun wir, wenn wir innere Ruhe brauchen? Da habe ich ein Bild. Trinke ich wirklich eine Tasse Tee? Ja, für ein paar Sekunden hilft das vielleicht, aber es ist nicht die wahre innere Ruhe. Das haben wir nur mit Jesus. Und er lädt uns ein, kommt zu mir, alle, die mühselig beladen seid. Er erquickt unsere Seele. Oder wo holen wir unsere Kraft her? Tja, ist doch total esoterisch, oder? Ich meine, unsere Kraft kommt von dem Heiligen Geist und nicht bei irgendeinem Tee. Schmeckt bestimmt gut, aber ja. Eine Bekannte las im Horoskop und ich sagte, das glaubst du doch nicht daran, oder? Nein, sagt sie, ich glaube nicht an Horoskop. Aber sie handelte danach. Ja, wir müssen uns entscheiden, nicht wahr? Wir müssen wissen, es ist entweder Jesus, entweder folgen wir Jesus oder nicht. Ja, es gibt kein Zwischending. Ein bisschen Horoskop, ein bisschen Esoterik, das gibt nicht. Es gibt nur Jesus. Ja, es ist schwarz oder weiß. Ja, Licht oder Finsternis. Aber wo das Licht scheint, da ist kein Finsternis. Ja, und Gott mag es nicht, wenn wir Götzen verehren. Er möchte, dass wir ihm verehren und ihm allein. Da müssen wir auch wiederum prüfen, was für Dinge haben wir so sehr lieb wie unser Auto oder unser Haus, unser Beruf. Manchmal ist es einfach die Zeit, die wir verbringen mit Fernsehen, Internet, Surfen. Zu viel Zeit, dass wir uns fragen müssen. Nimmt das wirklich so viel Zeit im Anspruch, dass es mir wichtiger geworden ist als Gott? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott im Gebet, in sein Wort? In Matthäus 6, Vers 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Aber wir wissen, wer unser Herr ist. Und er hilft uns, dass wir auch wirklich diese Zeit mit ihm verbringen. Er schenkt uns diese Sehnsucht. So, wie können wir das Licht wirklich fördern? Ja, wir hatten in Jesaja 42 bereits gelesen, siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Er ist entsprost, lasse ich's euch hören. So, Gott verspricht uns Neues. Wir dürfen uns ändern. Wollen wir das? das ist so wichtig. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Manchmal kriegt man zum Geburtstag so Karten. Bleib so, wie du bist. Ich denke, nein, ich will das nicht. Ich will immer mehr wie Jesus sein. Nicht so bleiben, wie ich bin. Ja, wir dürfen Neues erwarten. Das ist seine Verheißung für uns. Und dann im Vers 10 hatten wir schon gelesen, singt dem Herrn ein neues Lied, seinem Ruhm an den Enden der Erde. Ja, wir sollten ein neues Lied singen. Und das bedeutet hier nicht, ob das moderne Lieder ist oder ganz traditionelle. Es geht wirklich ja um Jesus. Ja, er gibt Neues und wir dürfen darüber singen. Ja, und das Alte dürfen wir stehen lassen. Ich habe noch eine Illustration mitgebracht. So, hier habe ich ein ganz kleines Kerze. So, und wir wollen das Licht in unserem Leben fördern, oder? Nein, das, doch. Halleluja. So, aber das Licht in unserem Leben braucht etwas, damit es wirklich leuchtet. Ich zeige ein Beispiel. Dieses Licht, diese Flamme, passt du jetzt gut auf, Marlene, was jetzt hier passiert. Ja, denn Glas ist über die Kerze. Jetzt guck mal, was geschieht. Naja, ich hoffe, es geschieht. So, gleich passiert etwas, auf jeden Fall. Ja, ja. Gibt's acht? Hast du gesehen, was ist passiert? Der ist ausgegangen. Die Kerze kann nicht ohne Sauerstoff brennen. So, wenn es dann auf ist, dann kann es leuchten, ja, wenn ich es neu anzünde. Aber wenn es keinen Sauerstoff bekommt, wenn es abgedeckt ist, geht es aus. Wie ist es bei uns? Wir haben das Licht, wir haben das Licht in uns und wir brauchen den Heiligen Geist, damit es leuchtet. Wir sind doch ein Pfingstgemeinde und wir sprechen viel über Heiliger Geist. Das ist ein Beispiel, warum es so wichtig ist. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist. Und was wir da lesen in Matthäus 3, Vers 11, ja, wir lesen von Johannes der Täufer. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, das ist Jesus, ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So, Jesus tauft uns bereits mit Feuer und mit Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist auch der Tröster. Wenn du traurig bist, er ist der Tröster. Das lesen wir in Johannes 14, 16 bis 17. Da beschreibt Jesus der Heilige Geist. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wow, und der Heilige Geist tröstet uns nicht nur, ja, er gibt uns Friede und Freude und das ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das schenkt er uns. Und gerade Frieden und Freude brauchen wir zu Weihnachten. Nicht wahr? Nicht aus uns heraus. Das wäre, als ob wir zwei Holzstücke nehmen würden und versuchen, damit Feuer zu machen. Nein. Das ist das, was er geben will, sein Licht, einfach, dass wir sein Licht leuchten lassen in diese Welt. Und wir haben seinen Frieden, wir haben seine Freude. Ja, wir können das annehmen als etwas Beständiges. Ja, und es geht um ihn, um seinen Frieden und seine Freude. Ja, und durch das Licht Jesu werden die Augen der Blinden geöffnet. Die Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber auch unsere Augen werden immer mehr geöffnet. Und das wollen wir bitten, dass der Herr das tut, gerade zu Weihnachten. Dass wir auch bereit sind, Altes abzulegen und Neues dann zu empfangen von ihm, ob das im Bereich der Sünde ist oder die unwichtigen Dinge, in denen wir einfach so viel Zeit verbracht haben. Ja, zu Weihnachten ist sein Licht in die Welt gekommen und darüber freuen wir uns, nicht wahr? Er gibt uns Frieden und Freude. Jesus, wir preisen dich für dein Licht. Herr, das ist so ein wunderbares Beispiel.